Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und im Mittelpunkt unseres heutigen Büchermarktes für junge Leser, den wir letzten Samstag auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet haben, steht ein Buch, das seinen 40. Geburtstag feiert. Am 1. September 1979 erschien Michael Endes Roman »Die unendliche Geschichte«. Heute ein Klassiker, damals ein Bestseller. 113 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ganz zu schweigen von den Preisen und Auszeichnungen. Etwa 10 Millionen Mal verkauft und als Übersetzung in 41 Ländern erschienen. Aber nicht nur der Roman feiert ein Jubiläum, sondern wir feiern auch den Autor, der Mitte November 90 Jahre alt geworden wäre. Das machen wir gemeinsam mit seinem langjährigen Lektor, Freund und Nachlassverwalter, dem Literaturagenten Roman Hocke, und mit dem Künstler Sebastian Meschenmoser, der zum Jubiläum den Roman bebildert hat. Roman Hocke, Sie waren Lektor und Verlagsleiter, machten sich irgendwann als Literaturagent selbstständig, seit 2002 mit der Literaturagentur AWA zusammen. Und Sie sind Literaturagent nicht nur von Michael Ende, sondern von Uta Danella, Sebastian Fitzek, Heinz-Kunz Salik, auch Max Kruse und Ursula Poznanski, um zwei Autorinnen zu nennen, die auch mit der Kinder- und Jugendliteratur verbunden sind. Sie leben ein bisschen in München und ein bisschen in Berlin, aber vor allem in der Nähe Roms, wo Sie als Jugendlicher Michael Ende kennenlernten. Wie kam es dazu?
Ja, Michael Ende beschloss damals, Deutschland zu verlassen, weil er sehr viele Vorwürfe bekam, dass seine Bücher nicht politisch genug sein, dass sie Weltflucht betreiben würden und den Kindern nicht beibringen würde, die Probleme der Welt zu lösen. Und deswegen zog er fort und nach Rom, was er kannte und sehr schätzte, und suchte dort in der Nähe zum Wohnen etwas. Und dann kam er eben auf der Suche auch mit der Luise Rinser damals zu meinen Eltern. Und meine Eltern sagten, dort in der Nähe sei was frei, und sie schauten sich das an, verliebten sich sofort und wurden unsere Nachbarn.
Und Ihr Vater war damals Journalist?
Mein Vater war Journalist für die Süddeutsche Zeitung, Auslandskorrespondent, und ich besuchte die deutsche Schule damals gerade.
Sebastian Meschenmoser, der Künstler, geboren 1980 in Frankfurt am Main, Studium der freien bildenden Kunst an der Akademie in Mainz. Dann haben Sie ein Studium in Dijon gemacht. Es folgten Ausstellungen, Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 und 2018. Ihre ersten Bilderbücher galten einem Herrn Eichhorn und seinen Alltagsgeschichten. Die letzten setzen sich mit Märchen auseinander. Wenn man jetzt aber Ihre Webseite betrachtet, dann entdeckt man den Maler Sebastian Meschenmoser. Ihre Motive sind Räume, ist Natur, sind wilde Tiere in Häusern, aber auch wilde Menschen in Wäldern, anthropomorphisierte Tiere, eine spektakuläre Mischung aus gedeckten, oft dunklen und dann wieder knalligen Farben. Wie würden Sie das Thema, das Ihr Werk durchzieht, beschreiben? Oder kann man das überhaupt umschreiben?
Jetzt von dem malerischen Werk würde ich sagen, dass ein Thema, was immer wieder auftaucht, tatsächlich die Bühne ist. Ich habe in den ganz frühen Serien oft eine Literatur als Vorlage gehabt, Jules Verne, und dann Bilder gemalt, die so eine Art Setting waren, wo ich Momente aus den Büchern verwendet habe, aber auch quasi frei ausgedachtes. Also Literatur hat immer schon eine Rolle gespielt, aber auch wirklich die Bühne, ein Set aufzubauen und da irgendwas passieren zu lassen. Und in dem Kontext hat das ganz gut gepasst mit Michael Ende, weil er ja auch vom Theater, von der Bühne kam und Fantasien ja auch eine Plattform ist oder eine Bühne, auf der ein Thema behandelt wird oder auf der was passiert, die sich aber immer wieder neu formiert.
Roman Hocke, Michael Ende war ein erklärter Freund der Romantik. Kam daher diese Neigung dann und der Weg zum Kinderbuch?
Sicherlich einmal über die Romantik, die er sehr schätzte und auch sehr gut kannte, auch in den Theorien der Romantiker, aber natürlich auch über den Strang der sogenannten fantastischen Kunst, die er sehr genau verfolgt hatte, weil das ist ein Strang, der seit der Antike sich immer mit durchgeflochten hat bis in unsere heutige Zeit und die er sehr studiert hatte und sehr kannte und dort eben auch moderne Ausdrucksweisen fand, um Gedanken und Emotionen auf eine originelle Weise zu erzählen.
Sebastian Meschenmoser, Sie haben sich ja nun intensiv mit Ende beschäftigt. Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Am meisten hat mich beeindruckt, dass die Beschäftigung mit Ende tatsächlich selbst zu einer Art unendlichen Geschichte geführt hat. Herr Harko war ja in Berlin im Atelier zu besuchen und hat uns dann eingeladen, nach Italien zu kommen und die Orte mal anzuschauen, weil diverse Sachen aus der unendlichen Geschichte gibt es ja wirklich. Also es gibt die uralte Morla, es gibt den Säuresee und es gibt auch die kleinen Pferdchen Artax. Und als wir dort waren, hat Herr Hocke angefangen zu erzählen und uns Orte zu zeigen. Und wenn er anfängt zu erzählen, er kann sehr toll erzählen übrigens, hört er auch nicht mehr auf. Ich hatte nur eine Woche Zeit zum Forschen dort vor Ort. Und man
in
hätte
Italien
Monate
jetzt.
In Italien verbringen können. Und ein anderes wichtiges Moment war das Buch Orlando Furioso, der rasende Rodan von Ariostos, was Herr Hocke in der Ausgabe von Doré illustriert hatte. Das habe ich mir antiquarisch besorgt in Berlin. Und da Ende Doré Sammler war und auch mit diesem Buch aufgewachsen ist, habe ich das Buch durchgelesen und wahnsinnig viele Momente gefunden, die nicht nur Michael Ende in der unendlichen Geschichte, aber auch alle anderen fantastischen Literaturen, ob das jetzt Herr der Ringe war oder die Bücher von Lewis oder Harry Potter inspiriert haben. Also da in diese Welt einzutauchen von der Fantastik, wo alles herkommt und wie sich alles weiterspinnt, das war wirklich faszinierend.
War der rasende Roland von Ariost, war der tatsächlich eine Inspirationsquelle von Michael Ende?
Es war eines, er sagte, der schönsten Bücher, die es gegeben hatte. Und diese Mischung zwischen Text und Bebilderung fand er immer, auch sein Vater Edgar Ende, der ja auch visionärer Maler war, fanden das immer sozusagen, ist eines der schönsten Bücher, die es gegeben hat und orientierten sich da immer.
Das Schöne war, dass als ich den Rasenden Roland durchgelesen habe oder die Seiten durchgeblättert habe, habe ich einen Kopffüßler gefunden. Also eine Figur, die aus einem Kopf und verschiedenen Armen oder Beinen bestand. Und dieser Kopffüßler tauchte auch in dem Bild vom Edgar Ende auf und auch in der unendlichen Geschichte. Also verschiedene Wesen, die Doré gezeichnet hat, sind wirklich bildhaft dargestellt. Und das passt natürlich schön, weil alle Figuren, die Menschen erfinden oder entdecken, werden automatisch Bestandteil von Fantasien. Und das hat Ende auch gemacht. Er hat sich wahnsinnig viel selbst ausgedacht, aber ein paar kamen auch von anderen Stellen dazu. Und so habe ich dann malerisch auch gearbeitet, dass ich mir Figuren selbst ausgedacht habe, mich aber auch an Hieronymus Bosch oder anderen künstlerischen Vorbildern orientiert habe.
Darüber sprechen wir gleich noch. Vielleicht erst noch ein paar Worte zu Michael Ende, geboren 1929 in Garmisch. Sie haben es eben schon erwähnt, Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende. Er hat die Waldorfschule besucht, wollte Schauspieler werden, studierte an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule in München, wurde dann Filmkritiker, schrieb Theaterstücke und 1960 schließlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Weitere Kinderromane, unter anderem Momo, folgten aber auch Kinderlyrik. Und auf Drängen seines Verlegers, der ihn irgendwann dann in Italien besuchte, schließlich die unendliche Geschichte. Nun gibt es diese Geschichte, dass die unendliche Geschichte letztlich auf einem Satz basiert. Er hat einen Zettelkasten, so erzählt man sich, und da hat er seine Ideen gesammelt, wie das ja viele machen. Und da hat er diesen Zettel rausgezogen. Ein Junge findet beim Lesen eines Buches buchstäblich in die Geschichte hinein und nur schwer wieder hinaus. Niemand kennt die Hintergründe besser als Sie. War es tatsächlich so? Hat so sozusagen die unendliche Geschichte begonnen?
Ja, genau. Hans-Jörg Weidbrecht, damalige Verleger von Michael Ende, fuhr nach Rom und sagte: Michael Ende, es wird Zeit, dass wieder ein Buch geschrieben wird. Es sind viele Jahre vergangen ohne ein großes Buch. Was soll es denn werden? Und dann nahm Michael Ende eben diesen Zettelkasten. Und Sie müssen sich vorstellen, war kein Zettelkasten, wie wir ihn vorstellen, sondern es waren teilweise Kuverts von Briefen mit Briefmarke und Adresse drauf. Es waren Einkaufszettel, es waren abgerissene Blätter, es waren Zeitungsseiten, wo er was draufgeschrieben hatte. Also wirklich alles, alle Formen, alle Formate durcheinander. Und überall stand ganz kurz skizziert ein Einfall. Und es war genau so, dass dieser Einfall vorgelesen wurde und beide dann befanden, das könnte doch ein Buch werden. Michael Ende meinte, das wird nicht so dick werden, so viel trägt diese Geschichte nicht. Dann sagte der Verleger, na wunderbar, dann schreibst du endlich mal auch ein nicht so umfangreiches Buch wie die anderen Bücher, und war eigentlich ganz glücklich und fuhr ab.
Sie haben es ja eben schon angedeutet, er war ein Freund des Fantastischen. Er schuf dieses Reich Fantasien in der unendlichen Geschichte, der Roman, der ja ein Plädoyer für die Kraft und die Wichtigkeit der Fantasie ist. Was war denn für Michael Ende der Unterschied zwischen fantastischer Literatur und Fantasy-Literatur?
Ich würde sagen, er benutzte sehr stark Elemente des Fantasyhaften, um seine ganz eigene Form von Kunst zu machen. Und was ihn eben ausgemacht hat, war, dass er immer Bilder und Gedanken oder Bedeutungen sehr eng verwoben hat, und zwar ohne erhobenem Zeigefinger, sondern dass das wie selbstverständlich eine Einheit wurde. Und ich kenne wenige, die diese Begabung hatten. Die hatte er auch beim Reden übrigens. Auch wenn er erzählte, war das immer sehr bildreich, aber immer bedeutungsmäßig und immer, sage ich mal, seine Bilder philosophisch, hatten eine philosophische Dimension. Das war wirklich seine ganz spezielle Eigenart. Und es kommt in seinen Büchern überall zugrunde. Also er schätzte die Fantastik. Warum? Weil sie die totale Freiheit der Fantasie darstellte. Man konnte erfinden, was man wollte. Man konnte Unterschiedlichstes miteinander verbinden und so natürlich auch ganz neue Bedeutungen zum Klingen bringen, die, wenn man sie so gesagt hätte, schon abgenutzt geworden wären. Aber so hat man eine ganz neue Form gefunden. Und das reizte ihn und das sah er auch als die Aufgabe von Kunst.
Er hat sich ja ganz klar gegen die realitätsnahe Literatur von Peter Hertling, Christine Nöstlinger ausgesprochen. Er hat sogar damals dem Verleger Hans-Joachim Gelberg einen Brief geschrieben. Das hat Hans-Joachim Gelberg letztlich noch im Deutschlandfunk erzählt. Gelberg sei auf einem Irrweg, dass er diese Literatur verlege und musste sich, Sie haben es eben schon erwähnt, ja deshalb auch diesen Vorwurf des Eskapismus anhören und sich dem erwehren. Es ging ihm aber ja gar nicht um Eskapismus, sondern er glaubte doch tatsächlich daran, dass Literatur den Menschen verändern könne.
Ja, qualitätsvolle Literatur ändert den Menschen. Warum? Weil wir neue Erlebnisse haben, weil wir neue Gedanken miterleben, weil wir sehen, wie die Welt viel größer ist als das, was wir uns bis dahin vorgestellt haben. Und sie entlässt uns immer in einem positiven Fall verändert zurück. Und das war für ihn eines der wichtigen Sachen. Ich erinnere mich an einen Satz, den er mir mal sagte, der für mich sehr wichtig wurde in meinem Leben, weil er sagte, es gibt in der Natur gar keine Werte, sondern Natur gibt es nur in den Innenwelten der Menschen. Und die Kunst ist es, die sie zum Ausdruck bringt und vermittelt in Form von Geschichten als Angebot an Menschen, ob es nicht sinnvoll ist, diese danach zu leben. Und das hat er versucht zu machen. Deswegen der ganze Eskapismusvorwurf kam für ihn völlig quer, weil er damit überhaupt nicht erwartet hat. Und diesen Brief an Herrn Gelberg schrieb er natürlich, nachdem die ganzen Angriffe kamen, und dann versuchte sich zu rechtfertigen und versuchte sein Kunstprinzip sozusagen klarzumachen, dass eben nicht das Abbilden von Wirklichkeiten das Entscheidende ist, das Erfinden neuer Wirklichkeiten, um damit Sinn auch zu transportieren.
Sebastian Meschenmoser, Sie haben ja die unendliche Geschichte wahrscheinlich mehr als einmal gelesen. Wie war das denn für Sie, dass, als Sie das gelesen haben, jetzt unter dem Aspekt, dass Sie es bebildern müssen?
Es war gar nicht so einfach, weil man sehr stark merkt, dass Michael Ende ja der Sohn eines Malers war und er konnte unglaublich dicht beschreiben. Das heißt, sobald er anfängt zu schreiben, ploppen in meinem Kopf wahnsinnig viele Bilder hoch und die auch wirklich sehr präzise gefasst sind. Und immer, wenn jetzt Leute kommen, sagen die manchmal tatsächlich, genauso habe ich es mir vorgestellt, weil ich versucht habe, mich möglichst genau an die Beschreibung zu halten, die aber wirklich sehr präzise ist.
Sie haben 100 Bleistiftzeichnungen und 50 ganz- oder doppelseitige Ölbilder geschaffen und das in einem doch verhältnismäßig kurzen Zeitraum, nämlich in einem Jahr. Da stellt sich natürlich die Frage, hatten Sie einen Glücksdrachen, der Sie begleitet hat? Wie haben Sie das geschafft? Das ist ein immenses Pensum.
Ich glaube, ich hatte zum Teil einen Glücksdrachen, aber ich hatte auch vor allen Dingen Momo, was wichtig war. Es waren über 160 Zeichnungen eigentlich. Wir mussten ein paar aussortieren, es waren zu viele geworden. Um das zu bewältigen, ich hatte tatsächlich am Anfang wirklich sehr krasses Magengrimmen, weil ich gedacht habe, boah, ist das viel, was ich mir da aufgehalst habe und wie soll ich das schaffen? Und ich habe dann mir ein Storyboard angelegt, wo ich genau gesehen habe, das und das und das muss gemalt werden. Und sobald das eine physische Form bekommen hat, meiner Aufgabe, war das für mich irgendwie zu bewältigen. Das war in Ordnung. Und dann habe ich als nächstes das Beppo-Straßenfeger-Prinzip angewendet, was man aus dem Momo kennt. Er erklärt ja, wie er eine große, lange Straße fegt. Und zwar eine Platte fegen, einen Atemzug nehmen, eine kurze Pause machen, die nächste Platte fegen. Und irgendwann ist die ganze Straße gefegt. Und genauso habe ich auch gearbeitet, ohne mir Gedanken zu machen, was für ein riesiger Berg das ist. Und so habe ich das verrückterweise geschafft. Ich weiß selbst gar nicht genau, wie. Es waren 13 Monate und es war wirklich sehr eng, aber ich habe das ganz gut durchgehalten, Gott sei Dank.
Heute zu Gast im Büchermarkt der Literaturagent Roman Hocke und der Maler Sebastian Meschenmoser. Wir sprechen über den 40. Geburtstag von Michael Endes Roman Die unendliche Geschichte. Roman Hocke, hatte Michael Ende
eine Vorlage für diese Vielfalt an Tieren, Fabelwesen, Menschen aller Nationen, die in diesem Buch auftauchen, für dieses ganze Personal, mit dem er das Land Phantasien angereichert hat?
Ja, wie Sebastian Meschenmoser schon sagte, ist Phantasien ja das Land, das ist eigentlich nichts anderes als unsere Innenwelt. Und unsere Innenwelt ist so geformt von allen Geschichten, von den Musik, von den Erzählungen, von den Theaterstücken, von den allem, was wir gehört haben und wahrgenommen haben, füllt unsere Innenwelt und bestimmt sie und prägt sie auch. Und er hat eben sehr viel davon aufgezeigt. Auch Shakespeare kommt ja vor, zwar so geschrieben, wie Bastian es versteht, und dann noch eben versehen mit eigenen Erfindungen, die er kreiert hatte.
Welche Rolle spielte denn Rom?
Ja, Rom ist für ihn sozusagen die Welt gewesen, wo er eben die Vielschichtigkeit von Geschichten erlebt hat. Denn wenn Sie dort einen Stein in die Hand nehmen, können Sie eine Geschichte erzählen, was der Stein bedeutete in der Renaissance oder in der Antike oder in der späteren Zeit. Da haben sich in den fast 3000 Jahren so viele Geschichten abgelagert, dass für ihn das eigentlich ein Riesenerlebnis war und vielleicht auch bedingt hat die Vorstellung von Phantasien.
Für mich war es auch interessant, vor Ort zu sehen, was Geschichten ausgelöst haben konnte. Es gibt im Norden von Rom diesen Skulpturenpark von Bomarzo. Das ist, wenn man so möchte, eine Art Disneyland, aber aus dem Mittelalter. Und dort stehen auch zwei Sphinx-Skulpturen, die sich anschauen. Was passiert, wenn sich zwei Sphinx-Skulpturen anschauen? Die stellen sich alle Rätsel der Welt. So ist das Rätseltor entstanden. Das heißt, für mich war es spannend zu sehen, er geht durch die Welt, sieht irgendwas, setzt sich hin, denkt nach und auf einmal ist eine Idee da, die zu Phantasien beiträgt. Und es war natürlich spannend, visuell diese Reise nachzuvollziehen, viele Jahre später. Aber um zu sehen, wie hat er diese Idee bekommen, das war spannend. Und der Ort Rom ist voll davon.
Und ich glaube, dieser Park, der Parco di Mostri in Bomarzo, der war für Sie ganz wichtig, oder? Es gibt ja noch mehrere andere Motive, die Sie aus diesem Park übernommen haben.
Also es gibt natürlich noch dieses Riesenmaul, durch das Bastian läuft im Palast der tausend Türen. Das ist einfach nur ein Bild, was ganz kurz erwähnt wird in dem Buch. Und ich habe bei den Illustrationen darauf geachtet, möglichst auch diese Bilder, die nur ganz kurze Erwähnung finden, festzuhalten. Weil das ist das, was die Geschichte am Ende spannend macht oder was man leicht vergisst. Und wenn man das Buch jetzt nochmal durchblättert, denkt man sich, was ist denn das, da kann ich mich dran erinnern, ich muss es nochmal lesen. Und das ist ja das, was wir genau wollen. Und es gibt auch eine kleine Kapelle in Bomarzo und es ist genau die Kapelle, aus der Bastian heraustritt, nachdem er im Palast der tausend Türen war. Und das ist im Prinzip das Zeichen dafür, für Michael Ende war das dieses Phantasien, Italien, was Bastian danach geschaffen hat. Und danach kommt er ja auch zu dem Säuresee Moho, das eigentlich der Spiegelsee von Nemi ist.
Wer hat Sie noch beeinflusst, Sebastian Meschenmoser? Also wenn man jetzt Ihre Bilder betrachtet, dann kann man schon auch Arcimboldo zum Beispiel in einem Gemälde erkennen oder vielleicht auch De Chirico. Von wem sind Sie noch inspiriert?
Im Prinzip habe ich mich genau wie Michael Ende sich von der ganzen literarischen Welt der Geschichten hat inspirieren lassen, einfach von der Kunstgeschichtswelt inspirieren lassen. Und wenn man sich ein bisschen in Kunstgeschichte auskennt, merkt man auch, wie viele Zitate und Querverweise Michael Ende in den Beschreibungen letztendlich schon von vornherein anlegt. Im Prinzip bin ich so vorgegangen, dass ich natürlich meine eigene Welt dort habe einfließen lassen, aber auch geschaut habe, was haben die Surrealisten gemalt, was für eine Stimmung haben die erzeugt, versucht diese Farbigkeiten auch in den Bildern festzuhalten und natürlich Italien um Rom herum vom Licht her, von der Stimmung her dort hineinzutransportieren.
War es für Sie denn schwer, sich von den Filmbildern zu lösen oder kannten Sie den Film gar nicht?
Das war relativ einfach, sich davon zu lösen, weil im Prinzip der Film alleingestellt war natürlich so ein klassischer 80er-Jahre-Fantasy-Film, der so funktioniert, aber nichts mit der unendlichen Geschichte zu tun hat. Und wenn man sich das Buch durchliest, merkt man auch, wie im Prinzip armselig das Bilderrepertoire des Filmes ist. Eigentlich war es sehr einfach, sich davon loszulösen. Der Felsenbeißer war schwierig, weil der ist wirklich sehr gut gelungen im Film. Der Rest, das war eigentlich relativ einfach, weil im Prinzip der Film behandelt ja nur ein Drittel des Buches und diese ganze andere Welt ist ja noch nicht wirklich visualisiert worden.
Roman Hocke, der Film war ja für Michael Ende kein so erfreuliches Erlebnis. Er hat sich ja davon sozusagen distanziert. Was war denn eigentlich das Dramatischste an dieser Verfilmung für Michael Ende selber?
Naja, die Verfilmung hat nur die Oberfläche genommen, die unterhaltende Oberfläche, und hat alles das abgeschnitten, was an Bedeutungen da hinein spielte, sich spiegelte. Das war völlig uninteressant. Und dann wurde der Sinn verkehrt, wenn dann Fuchur mit Bastian wieder in unsere Welt kommt, fliegend, dann geht das eben nicht. Fuchur ist eben ein Wesen, das gibt es nur in Fantasien, in unserer Welt nicht. Ich jedenfalls habe hier noch keinen Drachen gesehen. Und es war für ihn sehr schlimm. Er nannte das eine Vergewaltigung seiner Geschichte. Also das war sehr dramatisch, wie er das empfunden hatte, weil er eigentlich ja einen positiven Sinn mit dieser Geschichte verbreitet hat. Und letztendlich war das Ganze dann nur ein Racheakt an den Freunden von Bastian, mit dem die dann erschreckt worden sind. Und das war alles, das war, stimmte einfach nicht in seinem Weltbild, in seiner Philosophie. Er hat sehr gekämpft dagegen. Aber leider hat ihm das Gericht insofern recht gegeben, als man ihm sagte, er habe recht, es sei eine schwere Verunstaltung seines Werkes. Aber in Anbetracht der vielen Kosten, die ein Film habe, und der vielen Leute, die dort Arbeit fänden, habe sein Recht, zurückzutreten vor dem des Geldes, sage ich mal.
Also im Prinzip sieht man, wie plump die Filmemacher vorgegangen sind, da Michael Ende das Buch ja sehr klug aufgebaut hat. Er lockt ja Bastian oder uns selbst als Leser in das Buch hinein, indem er sich der Mittel der Fantasy-Literatur bedient. Es ist ein vermeintliches Fantasy-Buch und auf einmal kippt es und es fängt was ganz anderes an, nämlich ein philosophisches Buch. Und viele Leser, die mit der Erwartung, ich lese jetzt ein Fantasy-Buch, herangehen, haben auch genau an dieser Stelle Probleme und sagen, oh, da ist das Tempo rausgegangen und dann hatte ich keine Lust mehr weiterzulesen oder so, weil es einfach zu einem anderen Buch wird. Wenn man gefangen genommen wurde davon, macht das durchaus Sinn und es ist sehr klug aufgebaut. Und Bastian muss eben alleine in seine Welt zurückkehren und nicht mit einem Drachen, der ihm den Rücken deckt. Das ist ja der Sinn der Sache, dass er zu sich selber findet und auch irgendwie eine Stärke aus sich selbst heraussuchen kann. Eben kein Eskapismus, und das hat der Film komplett zerstört.
Bastian hat sich verändert durch seine große Reise durch Fantasien. Verändert er sich, verliert sich zwar in Fantasien, so dass er kaum mehr zurückfindet, weil er jede Erinnerung vergessen hat. Also die Gefahr der Flucht wird ja thematisiert, aber letztendlich kommt er verändert wieder und gestaltet sein Leben eben anders, als es vorher war.
Nun war dieses Buch damals auch für viele schon ein bisschen ältere Menschen sehr, sehr interessant. Also nicht nur für Kinder, für Jugendliche, sondern wirklich für 20-, 30-Jährige, die das gekauft haben, die hochbegeistert waren, für die das ein sehr wichtiges Buch war in der Zeit, als es erschienen ist. Was würden Sie denn sagen, Roman Hocke, was hat denn die unendliche Geschichte mit Michael Ende gemacht?
Ja, also erst einmal muss man sagen, Michael Ende war selber sehr erstaunt über das Buch und was alles drinsteckt. Das hat er beim Schreiben alles nicht wirklich bewusst dort eingewoben, wie man meinen könnte, sondern bei seinen Lesungen und in den Jahren drauf entdeckte er selber Schicht für Schicht alles, was an Bedeutung da er hineingelegt hatte, und zwar absichtslos, weil ihm ging es ja wirklich um diese Geschichte. Und das ist eben in hineingeflossen. Das entdeckte er. Und er war lange Jahre, bestimmt 2 Jahre, beschäftigt, sein Buch überhaupt zu verstehen.
Der Roman ist auch eine Vater-Sohn-Geschichte. Sebastian Meschenmoser, Sie haben das ganz wunderbar in der letzten Zeichnung aufgefangen, dass Vater und Sohn sich da nochmal umarmen, sich wieder begegnen. Kann man es als Vater- und Sohn-Geschichte lesen?
Was ich schön finde, ist, dass man eigentlich auch lernt, dass nicht nur der Vater an dieser Entfremdung, die die beiden haben, schuld ist, sondern auch Bastian. Und Bastian irgendwie an sich selber arbeiten muss, um auch das zu brechen.
Ja, oder lassen Sie noch mal ein bisschen weitermachen. Ich glaube, es geht einmal um das Gebundensein eines Menschen in einer Gemeinschaft. Und dass er diese Beziehung eben pflegt und gestaltet, sehr bewusst nach Werten und Kriterien. Und diese Reise war eben notwendig, damit diese Werte überhaupt, wie Freundschaft, wie Achtung, er überhaupt aktiviert hatte in seinem Gewalt. Also ich glaube, es geht um die Gemeinschaft. Und stellvertretend war das eben die Familie Vater-Sohn.
Und das ist ja eine Reise, die wir letztendlich alle mal durchschritten haben oder permanent durchschreiten. Bastian versucht sich ja Attribute anzueignen. Er will stark sein, er will mutig sein, er will weise sein, er will ein Wohltäter sein. Das sind ja alle Sachen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht sein? Im Prinzip haben wir alle noch dieselben Probleme wie vor 40 Jahren und das macht das Buch einfach immer noch total aktuell.
Und die Geschichte dieses Miteinanders sehr unterschiedlicher Wesen, sehr unterschiedlicher Charaktere haben Sie wunderbar in den Bildern, ob in den Bleistiftzeichnungen oder auch in den Ölgemälden festgehalten. Da muss man reinblättern, das muss man sich anschauen, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ganz wunderbar. Das war der Büchermarkt mit dem Literaturagenten Roman Hocke und dem Maler Sebastian Meschenmoser über die Neuausgabe der unendlichen Geschichte und ihre Entstehungsgeschichte im Jahr 1979. Vielen Dank für das Gespräch. Alle Angaben entnehmen Sie bitte unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Deutschlandfunk-Audio-App. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.
Herzlichen Dank.